Ja, der Prophet Nahum, da dürfen wir heute mit beginnen. Wir haben ja in den letzten beiden Jahren die ersten 6 kleinen Propheten durchgenommen. Am heutigen Tag folgen die Propheten 7, 8 und 9 und das ist eben zuerst der Nahum, dann der Prophet Habakuk und dann zum Schluss der Prophet Zephania. Ich gehe in der gleichen Weise vor, wie wir das auch in den letzten Jahren schon gesehen haben. Mir ist aber auch jetzt nochmal wichtig, auch eigentlich das, was wir gerade auch ein Stück weit gesehen haben, denn auch in den Propheten finden wir etwas wie Typologie, also etwas, was einen bildlichen Charakter hat, etwas, was vorbildlich ist für eine möglicherweise oder zum einen für eine andere Zeit, aber eben auch vorbildlich ist für uns. So dass wir auch aus diesen Propheten etwas für unser Leben nehmen können. Und ich wäre gerne dabei gewesen, als der Jesus zu den Emmaus-Jüngern gegangen ist oder mit ihnen ein Stück des Weges gegangen ist und ihnen alles erklärte, was ihn betraf. Ja, das haben wir gerade heute Morgen eigentlich so schön gehabt. Alles, was ihn betraf. Wir dürfen durch das ganze Alte Testament gehen, von Gesetz, Psalmen, die Propheten und dürfen alles das suchen, was ihn betraf. Und es wäre spannend gewesen, ob der Jesus auch in Nahum einen Stopp gemacht hat und gesagt hat, hier erzähle ich euch mal, was mich betrifft. Aber wir können jedenfalls auch danach suchen und dürfen dieses Wort auch auf uns anwenden. Ich habe das in den letzten Jahren auch schon gemacht, immer diesen Vers aus 2. Petrus 1, Vers 19, weil es mir wichtig ist, dass wir die Propheten nicht einfach studieren, weil wir jetzt ein bisschen mehr Wissen haben um die Zeit damals und das, was die Propheten da prophezeit haben, sondern es geht tatsächlich darum, dass wenn wir manchmal uns fühlen, als wären wir an einem dunklen Ort und uns geht das Licht aus, wir sehen den Weg nicht mehr, dann kommen wir wahrscheinlich nicht so sehr auf den Gedanken, die kleinen Propheten zu lesen. Und doch ist es genau das, was der Petrus sagt. Er sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort, umso fester auf das zu achten, ihr Wohltut. Warum? Weil es uns ein Licht sein kann, auf unserem Weg. Und wenn wir Licht brauchen für unseren Weg, dann haben auch die Propheten uns durchaus etwas zu sagen. Und das weist uns dann auch hin auf den Herrn Jesus. Also das wollen wir immer wieder bedenken, dass wir, so wie es auch in dem Korintherbrief steht, im 10. Kapitel, dass uns dem Volk Gottes bestimmte Dinge widerfuhren zu Vorbildern. Also Paulus schreibt das sehr oft, er zitiert sehr oft das Alte Testament, weil er genau diese Bildersprache kannte. Er wusste, dass alles, was zuvor beschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Er wusste, dass alles Gott gehaucht war. Alles war nützlich zur Lehre und zur Überführung und zur Rechtweisung. Also wir haben einen maximalen, wir haben die Genehmigung, die durch Gottes Wort uns gerade aus diesen alten Schriften das auch auf unsere Zeit, in unser Leben mit hineinzunehmen. Und wir wollen uns den Propheten jetzt langsam erarbeiten. Dafür ist es erstmal wichtig, dass wir ein bisschen Grundlagenarbeit machen, dass wir einfach sagen, wer war das, wo kommt der her, was sind die Empfänger, wann hat er gewirkt, gibt es irgendwelche Besonderheiten in diesen Propheten und das findet ihr hier auf dieser Folie. Ich habe mir diesmal mit den Folien, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe gemacht als in den Jahren zuvor, so dass man auch, wenn man das nacharbeitet, wenn ihr euch die Folien anguckt, auch die gleich die Bibelverse dabei stehen und auch oft auch ausgeschrieben stehen, damit man auch für die Vorbereitung, vielleicht auch für die Prüfung, da auch ein schönes Mittel in der Hand hat. Der Verfasser des Buches Nahum, des Propheten Nahums, ist eben der Nahum. Dieser Name bedeutet Trost oder Tröster. Und das ist sehr interessant, dass er Tröster heißt, weil er eben auch eine Botschaft bringt, die möglicherweise eben genau das in sich trägt, eine Trostbotschaft zu sein. Und ich weiß nicht, wer hat alles den Propheten Nahum im Vorfeld gelesen mal? Ah, das ist sensationell, ich ziehe meinen Hut. Das ist sehr gut und auch sehr wichtig, dann habt ihr auch viel mehr davon. Aber vielleicht fragt ihr euch, wieso ist das eine Trostbotschaft? Da geht es doch nur um Gericht. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht gleich auch sehen werden, warum der Nahum sein Name auch eine Botschaft ist. Der kommt möglicherweise aus Galiläa, ob er aus Kapernaum kam, das ist alles doch sehr fraglich. Kapernaum bedeutet Dorf des Nahum, also man weiß nur nicht, ob es der Nahum ist oder da auf diesen Nahum hinweisen sollte. Aber wenn man so die einschlägigen Kommentare liest, dann gehen viele davon aus, dass er wohl aus Galiläa, also in dem Bereich des Sees Genezareth, auch hergekommen ist. Die Herkunft, die wird beschrieben in Vers 1 tatsächlich, da heißt es, dass er aus Elkosch kam, nur das hilft uns auch nicht viel weiter, weil man heute auch nicht mehr so genau weiß, wo das gelegen hat. Also das könnte auch am Tigris gewesen sein, aber wie gesagt, manche gehen davon aus, dass es auch eher in Galiläa gelegen hat. Das ist deshalb interessant, wenn es wirklich Galiläa gewesen wäre, und das haben wir ja auch schon bei dem Propheten Jona gesehen, dass Jona aus Gad Hefer kam und aus Galiläa kam. Und die damals hatten das Synedrium hatte damals bei dem Nikodemus gesagt, in Johannes 7, bist du Nikodemus etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh aus Galiläa, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Also das waren alles Leute, die sollten eigentlich das Wort Gottes kennen und die kannten scheinbar ihre eigenen Schriften nicht, dass eben der Jona eben auch aus Galiläa stammte und möglicherweise sogar der Nahum auch aus Galiläa stammte. Zur Frage des Empfängers, das ist, finde ich, auch eine schwierige Frage. Nicht so schwierig, wenn wir das Buch lesen, dann finden wir, dass die Assyrer angesprochen werden, dass der König von Assyrien angesprochen wird. Wir lesen etwas davon, dass Juda angesprochen wird, dass Ninive angesprochen wird, also die Stadt selber. Aber die Frage ist natürlich schon, hat der König wirklich jemals diesen Propheten Nahum zu Gesicht bekommen? Ist das jetzt eine Botschaft an Ninive gewesen? Es geht ja nur um das Gericht an Ninive. Oder hat das eine andere Bedeutung? Trägt er eine Trostbotschaft eben für das Volk Israel? So dass das, was da drin beschrieben wird, eher etwas ist, was zum Trost von denen war, die unter der Herrschaft von Assyrien litten. Also so glaube ich, deswegen habe ich das fett gemacht, dass die Empfänger hauptsächlich mal Juda gewesen sind und ob der Assyrer das jemals oder Ninive das zu lesen bekam, ist fraglich. Die Wirkungszeit ist auch etwas schwierig zu sehen, wann das genau war. Wir haben einen bestimmten Zeitraum, den wir nennen können. Es wird in Kapitel 3 Vers 8 die Stadt Noammon erwähnt. Das ist die Stadt Theben, die in Ägypten war und eine Weltstadt war und auch die Hauptstadt war und die auch zerstört worden ist und wo auch die Geschichte darüber berichtet. Die Geschichte ist sich hier auch nicht einig, ob das eher im Jahr 652 war oder 669 vor Christus. Manche denken 667. Also da könnt ihr, wenn ihr die Kommentare lest, könnt ihr die verschiedensten Daten da lesen. Ich habe einfach mal die Zeitspanne genommen. Und das wird uns gesagt, dass das Geschichte war in dem Buch Nahum. Und wir wissen, wir haben noch ein anderes Datum, nämlich den Untergang von Ninive selbst. Das haben wir 612. Also jetzt haben wir eine Spanne dazwischen und in der Spanne muss irgendwie der Nahum prophezeit haben, denn er hat ja den Untergang Ninives prophezeit. Also muss er irgendwo in dieser Zeitspanne um 660 bis 612 seine Weissagung getätigt haben. Eine Besonderheit ist vielleicht bei dem Propheten, dass es nicht positiv endet. Das ist eigentlich oder fällt euch irgendeiner ein, in allen Propheten endet es eigentlich mit dem Segen für Israel oder in Jona, da endet es damit, dass Ninive vor dem Gericht verschont geblieben ist. Also wir haben immer einen Segen oder etwas Positives, wie ein Prophet endet. Ich weiß gerade nicht, wie der Obadja endet, aber ich meine sogar auch, dass da die Wiederherstellung Israels beschrieben wird. Also das ist schon eine Besonderheit, dass wir hier sehen, dass der Nahum wirklich durchgängig von Gericht spricht und auch mit Gericht endet und da nur wenig ist, was wirklich irgendwie positiv ist. Unterstreicht euch das Wort wenig. Ja, wir werden darauf zurückkommen. Datum der Niederschrift, also um die Geschichte zu verstehen, das haben wir auch in den letzten Jahren, deswegen mache ich das jetzt nicht so lange gesehen. Es ist aber sehr, sehr wichtig zum Verständnis der prophetischen Schriften und auch der Einteilung des Alten Testamentes, wenn man mal sich überlegt, in welch einer Zeit haben eigentlich die Propheten ihren Dienst getan. Und dann merken wir, das ist so eine Zeitspanne von 400-500 Jahren, wo diese Propheten tätig waren. Und diese Zeitspanne, die 400 oder 500 Jahre, die sollten wir ein wenig mal studiert haben und gesehen haben, was das bedeutet. Denn ich kann das jetzt auch nur kurz machen, aber wir müssen einfach mal von Salomo ausgehen. Da war das Reich noch ein Reich, da gab es ein Israel, da gab es kein Südreich und Nordreich, sondern Israel war vereint. Und dann kam die Spaltung unter Salomo, da spaltete sich das Reich in das Nordreich, das waren 10 Stämme, und das Südreich, das waren 2 Stämme. So, und jetzt hatten die im Nordreich hatten sich einen König gemacht und die im Südreich hatten sich einen König gemacht. Und so hat man eben hier diese Linie im Südreich mit den ganzen Königen und die im Nordreich hat man auch die Könige. Und überall gab es Propheten in dem Nordreich und es gab Propheten in dem Südreich. Also das muss man einfach mal als Hintergrund, als Geschichtshintergrund wissen, sonst kommt man auch beim Lesen der Bibel immer wieder durcheinander. Was ist denn das für ein König? Was ist ein Guter? War das ein Böser? Man muss sich da einfach mal ein bisschen reindenken. Hier, das könnt ihr nicht sehen, aber hier gibt es Grüne, die sind eigentlich grün. Das bedeutet, was bedeutet das, grün? Weiß das noch jemand? Habe ich schon mal gesagt? Bitte? Positiv, genau. Ne? Also grün sind gute Könige und die schwarzen sind die bösen Könige. Und dann gibt es noch ein paar graue Könige, die waren so ein bisschen dazwischen. Ja? Also das Nordreich kannte keine guten Könige, eigentlich nur böse Könige. Es gab ein paar, die waren nicht ganz so böse, aber trotzdem keine guten.
In den Unterlagen erkennt man die Farben.
Ja. Hab da nicht schwarz-weiß ausgedrückt. Okay, also das ist mal wichtig und dass man die Geschichtsschreibung vielleicht auch aus der Sicht Israels mal, also die Welt kennt natürlich eine andere Geschichtsschreibung und keine andere, aber sie wird anders dargestellt. Aber wenn man das mal aus der Sicht Israels sieht, dann gibt es eine assyrische Zeit, das habe ich hier oben, eine babylonische Zeit und eine nachexilische Zeit, also eine Zeit nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Und in das Assyrische Reich, das ist die Phase, in der wir jetzt gerade sind, wo Assyrien die Weltherrschaft hatte und die wurden dann abgelöst von den Babyloniern. Wir kennen das in der Geschichte von Daniel mit Nebukadnezar. Da hat Habakuk und Zephania ihren Dienst getan und dann gab es noch 3 Propheten, die nach der Gefangenschaft ihren Dienst getan haben. Und so kann man die Geschichte Israels sehr schön komprimiert auch zusammenfassen. Wir haben heute schon was über Typologie gehört. Ich möchte mal eine Typologie weitergeben, die jetzt mit den Städten zu tun hat, weil es heute eben sehr stark um Ninive gehen wird. Und da meine ich einfach, das gehört einfach auch dazu, dass wir das erkennen, was Gottes Wort uns mit bestimmten Städten sagen möchte. Wir kennen das vielleicht aus der Offenbarung, dass von der Hure Babylon die Rede ist. Also auch da wird eine Stadt erwähnt und die Frage ist da wirklich, ist das jetzt die buchstäbliche Stadt oder will uns der Geist Gottes da einfach das Bild nehmen, weil Babylon für etwas steht. Und die Stadt Ägypten, so schreibt es John Elson Darby, Ägypten ist die Welt in ihrem natürlichen Zustand, aus der das Volk ausgegangen ist. Warum? Weil das Volk Israel war in Ägypten und dort sind sie nicht in Gefangenschaft gewesen, aber dort waren sie in Knechtschaft geraten. Sie waren unter der Knechtschaft der Ägypter geraten und sie sind aus Ägypten herausgekommen, sie sind durch das Rote Meer in die Wüste, ins verheißene Land gekommen. Das war der Weg des Volkes Israel. Und so ist das in der Typologie auch, dass wir von unserem natürlichen Zustand her waren wir in Knechtschaft. Wir waren in der Sünde gefangen. Und wir mussten herausgeführt werden, wir mussten durch das Rote Meer gehen, wir mussten die Welt hinter uns lassen und sind ins verheißene Land gezogen, sind in einen Bereich gekommen, heute die himmlischen Örter, was wir soeben auch schon gehört haben. Also das ist die Typologie, dass wir aus etwas herausgegangen sind. Wir sind herausgenommen aus dem jetzigen Zeitlauf. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels geworden. Das ist etwas, wir sind herausgenommen worden aus diesem jetzigen Zeitlauf. Babel steht dafür, ist das Verderben, das in einer Macht handelt, die das Volk in Knechtschaft bringt. Babel ist so gewesen, dass als die Kinder Israel in Babylon waren, dann sind sie da in Knechtschaft wieder reingebracht worden. Also es gibt eine Macht in dieser Welt, die uns zurückbringen will unter die Macht des Bösen. Das ist auch heute noch, und das erleben wir auch als Christen natürlich tagtäglich, dass es diese Macht gibt. Und bei Babel ist es oft nicht irgendeine Macht, sondern es ist durchaus die politische Macht auch, aber auch die religiöse Macht. Was wir eben an dem Bild sehen, dass die falsche Kirche in der Offenbarung die Hure Babylons genannt wird. Also Babel steht für eine religiöse Macht, die auf uns einwirkt. Und so ist das eben auch in unserem Leben. Es gibt auch unser religiöses Fleisch, können wir das vielleicht nennen, dass wir, was uns sehr anspringt auf bestimmte übernatürliche Dinge. Aber da müssen wir sehr vorsichtig sein, ob die immer von Gott sind. Es gibt eine Macht, die uns von dem guten und rechten Weg, von dem, was im Wort Gottes geschrieben wird, abbringen möchte. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein. Und dann kommt Ninive, und da schreibt dieser John Nelson Darby: Ninive ist die Welt in ihrem Stolz und ihrer Pracht, die nur von ihrer eigenen Wichtigkeit erfüllt ist und nichts anderem Beachtung schenkt. Die Welt, welche einfach durch ihren Hochmut dazu getrieben wird, dem Volk Gottes in offener Feindschaft entgegenzutreten. Auch damit haben wir zu tun, mit dem Stolz dieser Welt, aber auch mit der Herrlichkeit und der Schönheit und der Pracht dieser Welt, die uns wegziehen will von dem schlichten Christsein. Ja, die Welt gaukelt uns etwas vor, Schönheit vor, und es ist nicht Schönheit. Wahre Schönheit finden wir eben nur in dem, der voller Majestät und Herrlichkeit ist. Nur in dem Herrn Jesus finden wir diese Schönheit und diese Herrlichkeit. Aber dieser Stolz, diese Pracht dieser Welt möchte uns abziehen von den Wahren. Das sind Mächte, die gegen uns streiten. In 1. Mose 10, Vers 8 bis 12 finden wir auch das Ninive. Wer ist der Gründer von Ninive? Steht das hier? Habe ich noch nicht zugeschrieben. Wer ist der Gründer von Ninive? Wer hat das erbaut? Nimrod, genau. Ja. 1. Mose 10, Vers 8 bis 12 können wir das nachlesen. Und was war der Punkt an dieser Sache? Was wollte Nimrod machen? Er wollte sich einen Namen machen. Das finden wir in Kapitel 11, Vers 4. So, auf dieser Grundlage ist im Prinzip, sind die Städte gebaut, die Nimrod ins Leben gerufen hat. Er hat mehrere Städte erbaut, aber eben auch Ninive, und das Ziel war eben immer, sich einen Namen zu machen. Davon ist diese Welt gekennzeichnet. Besser ist es, dass wir dadurch gekennzeichnet sind, dass wir warten, dass Gott uns einen Namen macht. Auch Gott wird uns zu einem Namen machen. Das werden wir heute noch im Propheten Zephania sehen. Ups, jetzt bin ich schon zu weit gegangen. Der geschichtliche Hintergrund ist, dass wir, den finden wir zu dem Propheten Nahum in 2. Könige 19 und 20. Das können wir natürlich jetzt nicht lesen, aber wenn ihr das studieren wollt und den Hintergrund dieser Zeit sehen wollt, dann müsst ihr 2. Könige 19, Vers 20 lesen. Es ging, ich mache das mal in meinen Worten, dass der Assyrer, der hatte schon das Nordreich, 722 hatte er das Nordreich schon in die Gefangenschaft weggeführt. Also das Nordreich gab es das Reich gab es natürlich, aber die Israeliten waren in die Gefangenschaft geführt worden nach Assyrien. So, Und jetzt bestand natürlich die Gefahr, dass auch das Südreich durch den Assyrer in Gefangenschaft genommen wurde. Und tatsächlich war das auch so, dass Assyrien belagerte Juda und Jerusalem, und es bestand wirklich die Gefahr, Israel war eindeutig in der Unterzahl, die hätten niemals gegen dieses Reich bestehen können. Und die Sorge war, dass jetzt auch das Südreich in Gefangenschaft geführt würde. Das sollte aber eben nicht passieren, weil der Herr eingriff. Das war in der Zeit Hiskias, der ernsthaft zu Gott gebetet hat und wo ein Wunder geschehen ist, wo an einem Tag 185.000 Mann geschlagen worden sind von dem Assyrer und der Assyrer dann auch Gerüchte gehört hat und musste dann abziehen, unverrichteter Dinge. Und so ist dann Israel bewahrt geblieben. Und das ist genau in der Zeit, schreibt jetzt dieser Habakuk, sondern der Nahum und sagt dem Volk, bringt ihnen eine Trostbotschaft. Er sagt letztendlich, das ist nicht das letzte Wort. Vertraut auf Gott. Ninive, die Hauptstadt, da kam ja der Assyrer her, das war die Hauptstadt Assyriens, das wird zerstört werden. Das assyrische Reich wird sich auflösen. Das war die Trostbotschaft, dass Gott im Regiment sitzt und dass Gott alle Fäden in seiner Hand führt. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo wir gleich auch bestimmte Verse sehen müssen. Was will der Nahum eigentlich dem Volk Juda beibringen? So, zum Assyrien, da müssen wir auch ein bisschen was lesen, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen für die Zeit damals. Es war ein Reich, das mal mindestens 1000 Jahre existierte, vom 17. Jahrhundert vor Christus bis 608 vor Christus. Und man teilt das Assyrische Reich in Alt-, Mittel- und Neuassyrischen Reich ein. Und vielleicht lese ich mal hier diesen kleinen Absatz. Das neue Assyrische Reich war nach neuerem Forschungsstand einzig und allein auf Expansion ausgerichtet. Die eroberten Gebiete wurden durch Deportationen und Steuern so lange ausgeblutet, bis nur eine weitere Expansion in Frage kam. Und so wurde das Reich immer größer ausgedehnt. Um den Lebensstandard der Führungsschicht zu halten, um die immer weiter entfernten Gebiete unter Kontrolle zu halten, mussten immer mehr Assyrer aus dem Kernland als Soldaten eingesetzt, umgesiedelt bzw. Verwaltungsaufgaben abgezogen werden. Die so immer weiter abnehmende Produktivität des Kernlandes zwang wiederum zur Ausbeutung der eroberten Gebiete und damit zu weiteren Expansionen. So waren wohl bereits bei der Eroberung Thebens die Ressourcen an Verwaltungspersonal erschöpft. Dies führte nicht zu einem sofortigen Zusammenbruch, wie sich an der 40-jährigen Herrschaft Assurbanipals zeigt. Das instabil gewordene Reich konnte durch einen starken König, reiche Ernten und relativ wenig Unruhen an den Außengrenzen noch standhalten. Durch das Zusammentreffen mehrerer negativer, weitgehend unbekannter Parameter, das ist ganz interessant, das ist weltlich geschrieben hier, ja, von Wikipedia, unbekannter Parameter. Ja. Gott hat dieses Reich letztendlich zum Einsturz gebracht. Gott stand dahinter und er sitzt im Regiment. Eventuell schwache Herrscheraufstand in Babylon erstarken der Meder, das könnten Gründe gewesen sein. Kam es zum endgültigen und totalen Kollaps. Die Folge war nicht nur ein Einbruch an den Rändern, sondern der komplette Zusammenbruch des ganzen Reiches bis hin zum Kern. Solche und ähnliche Zusammenbrüche expansiver Imperien sollten sich im Lauf der Geschichte auf vielfältige Weise wiederholen. Also das war so der Hintergrund von Assyrien. Und das sehen wir hier auch auf dieser Karte, dass wir das dunkelgrüne, das war noch 824 vor Christus, war das noch hier das relativ kleine Reich. Und dann in der Zeit, wo wir jetzt auch in Nahum sind, ist das viel weiter ausgedehnt. Ne? Also der Assyrer kam, ne? Der Assyrer ist, also hier oben ist Ninive zum Beispiel und hier ist irgendwo Babylon, hier ist Damaskus, ja, das sind so, hier ist Jerusalem und hier unten ist Theben, ja. Also der Assyrer, der kam von hier oben, hat Ägypten unterworfen, also die hatten ein Riesenreich damals gehabt. Ja, hier habe ich das habe ich jetzt mal als Folie, das könnt ihr euch auch zu Hause dann nochmal in Ruhe durchlesen. Das ist so im Kurzen die Geschichte in dem Bereich von dem Neuassyrischen Reich von 800 vor Christus dann bis 612, wo Ninive dann endgültig zerstört wurde. Um 800 vor Christus war Jona, predigte die Buße in Ninive, das ist sehr interessant, da haben sie noch gehört. Und dann gibt es verschiedene Könige, die auch erwähnt werden in der Bibel. Ja, der Tiglath-Pileser, der Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse in Gefangenschaft geführt hat. Das ist ein wichtiges Datum. 722 wurde das Nordreich, wie gesagt, unterworfen und weggeführt. Also das sind so einige Stationen des Assyrischen Reiches. Und hier wurde dann natürlich das Ninive zerstört, 612 vor Christus, durch den Babylonier Nebopolassar. Und das ist auch damals so gewesen, das ist sehr interessant, dass erst im Jahr 614 vor Christus wurde Ninive von den Babyloniern und Medern angegriffen. So, und dann folgten erst 2-3 Jahre eine Belagerung um die Stadt herum und dann kam es dazu, dass der babylonische König eben dieses Land oder diese Stadt auch eingenommen hat. Also, und das ist deshalb interessant, deswegen erwähne ich das auch, weil wir in Kapitel 3, Vers 14 etwas prophetisch von dieser Belagerung auch lesen. Und das Jahr 612 brachte dann eben auch ein verheerendes Hochwasser mit sich. Und das ist auch sehr interessant, also wo auch die Geschichte von berichtet. Und das ist auch sehr interessant, weil wir in Kapitel 1, Vers 7 etwas von einer Überflutung und von Strömen, die die Tore zerstörten, etwas lesen. Also da haben wir Anknüpfungspunkte in der Geschichte, die wir dann auch in dem Propheten Nahum wiederfinden. Also das ist schon sehr spannend. Hier haben wir, ich habe mit mir gerungen, diese Seite irgendwie kürzer zu fassen, aber ich möchte es einfach euch mal drin lassen, wenn ihr das mal nachlesen wollt, weil ich es hochinteressant finde, was die Könige von Ninive gesagt haben. Ja, also für uns ist das heute vielleicht irgendwo so weit weg, aber dieser Stolz, von dem ich erzählt habe, diese Prahlerei, die gemacht haben, das kennt überhaupt gar keine Grenzen. Ja, also wenn ihr mal hier lest, Ninive war die Hauptstadt eines Reiches, in dem Götzendienst blühte und das zu den mächtigsten, aber auch zu den grausamsten und abstoßenden Reichen der Welt gehörte. So prahlte Assur-Nasipal II. In der Chronik seiner Eroberungen: Ich stürmte die Berggipfel und nahm sie ein, mitten auf den gewaltigen Bergen schlachtete ich sie. Ich färbte den Berg rot mit ihrem Blut wie Wolle. Ich hieb ihren Kriegern die Köpfe ab und türmte sie vor der Stadt auf. Ihre Jünglinge und ihre Jungfrauen verbrannte ich. Dann über einen gefangenen Führer schrieb er: Ich zog ihm die Haut ab und spannte sie über die Stadtmauer. Oder der Salman Nasser, der prahlte nach einem seiner Feldzüge mit seinen Grausamkeiten: Vor der Stadt baute ich eine Pyramide von Köpfen auf, ihre jungen Männer und Mädchen verbrannte ich in Flammen. Der König Sanherib sagte von seinen Feinden: Ich schnitt ihnen die Kehle durch wie Lämmern, ich schnitt ihr kostbares Leben ab, wie man eine Schnur durchschneidet. Ich ließ den Inhalt ihrer Hälse durch und ihrer Eingeweide wie die vielen Wasser eines Sturms auf die Erde hinabfließen. Ich hieb ihre Hände ab. Also so können wir das jetzt weiterlesen hier. Schreckliche Dinge. Ja, hier der Assurbanipal, der prahlte: Ich bin Assurbanipal, der große König, der mächtige König, König des Universums, König von Assyrien und so weiter. Ja, das ist alles etwas, der Herr Jesus, der hätte das alles sagen können. Ja, wäre Wahrheit gewesen. Ja, und wir finden es so nicht von dem Herrn, der demütig seinen Weg ging. Aber das sind Dinge, die uns die Geschichte auch hinterlassen hat. Also in Ninive und im ganzen Assyrischen Reich herrschte eben dieser Götzendienst in seinen krassesten Auswüchsen. Und dann verstehen wir, und deswegen war mir das so wichtig, dass wir mal diese Grausamkeit, diese Gewalttat auch mal greifbar haben, weil man sich ja die Frage stellt: Warum richtet Gott so ein Volk? Warum hat Gott jetzt Freude am Gericht? Aber das Problem war eher, wie wir das ja auch bei der Sintflut oder vor der Sintflut sehen, dass die Menschen sich verderbt hatten. Sie waren böse von Jugend an. Sie hatten sich verderbt. Und diese Gewalt, diese Sünden, die schrien so laut zum Himmel, dass Gott reagieren musste. Und so war das eben auch bei dem Assyrischen Reich, was dann auch untergehen musste oder das, wo wir von die Prophezeiung kamen. Wir haben hier mal ein Bild, also so kann man das sich ungefähr vorstellen. Das war wirklich eine Weltstadt, das war eine gewaltige Stadt, das war eine Millionenstadt. Das war, heute gräbt man die Stadtmauer aus und dann hat man da 1500 Türme, sagt man, hat die Mauer umgeben, also immer Mauer 30 Meter hoch und dann noch Türme obendrauf. Eine gewaltige Stadt und die war umgeben wohl von Wasser und auch viele Wasserleitungen wurden 60 Kilometer lang verlegt, um Wasser in die Stadt zu führen. Deswegen konnten die auch in der Belagerung, diese zwei-, dreijährige Belagerung, durchaus überleben, ohne rauszukommen aus der Stadt, weil eben genug Wasser immer wieder auch da war. Also es war eine fantastische und großartige Stadt gewesen, die aber eben aufgebaut war eben auf diesen Hochmut und auf diese Gewalttat. Also das war übrigens interessant hier, diese Bibelstelle, ne, gibt es auch in Kapitel 2, Vers 9. Ninive war ja von jeher wie ein Wasserteich. Also da wird auch von geschrieben, dass eben, das war im Übrigen auch der Schutz dieser Stadt. Deswegen, das war bei Theben im Übrigen auch so, das war das Umgeben von Wasser und das war dann so konnte der Feind natürlich das nicht so schnell überwinden, weil die ganze Stadt von Wasser umgeben war. Man konnte da nicht einfach diese Stadt einnehmen, wie man früher Städte eingenommen hat. So, jetzt kommen wir zu der Gliederung. Die ist recht einfach. Wir finden in Kapitel 1 das Gericht für Ninive angekündigt. Und wir finden auch Gnade für Israel, das werden wir sehen. In Kapitel 2 haben wir die Beschreibung des Untergangs Ninives. Also da wird im Einzelnen beschrieben, wie der Untergang stattfinden wird, auch auf sehr dichterische Weise. Und in Kapitel 3 haben wir dann den Grund für den Untergang Ninives, also die Ursachen, woran hat das gelegen. Also das baut logisch aufeinander auf. Wir haben die Ankündigung, wir haben die Beschreibung und wir haben die Ursachen des Ganzen. Dann kommen wir jetzt zu Kapitel 1 und ich möchte mal einige Verse davon lesen. Kapitel 1, Vers 1. Im Übrigen habe ich hier so ein Buch von Rainer Imming im Daniel Verlag erschienen. Wer die Geschichte Ninives gerne mal so nachvollziehen möchte, der findet hier wirklich ein tolles Buch, wo man die ganze Geschichte dieser Stadt auch beschrieben wird. Und da sind auch dann zwischendurch mal so praktische Anwendungen. Ist schon sehr interessant für die, die Geschichte mögen. Also Vers 1, Ausspruch über Ninive, das Buch des Gesichtes Nahums, des Elkoschitters. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr, und voll von Grimm, der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und legt es trocken und alle Flüsse lässt er versiegen. Also mal so weit, diese Verse hier zu beginnen. Und hier wird auch schon sehr schön deutlich, wer hier angesprochen ist. Hier wird Nahum, und deswegen glaube ich auch, dass es nicht in erster Linie eine Botschaft an Assyrien ist, sondern an das Volk Gottes ist. Hier wird hier ist sehr auffallend, dass in Vers 2 dreimal der Name Herr vorkommt und eben nicht nur Gott. Ne? Gott kommt einmal vor, Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr, also Yahweh, der Ewige. Das finden wir nochmal in Vers 3, den Namen Yahweh. Dann eben auch zweimal in Vers 3, dann in Vers 7. Ich habe mir das alles grün notiert, weil das sehr schön ist in diesem Kapitel, dass das, glaube ich, 9 oder 10 Mal kommt dieser Name vor. In Vers 9 finden wir den Namen Herrn, also Yahweh. In Vers 11, in Vers 12 und in Vers 14. So stellt sich Gott vor. Er stellt sich nicht in seiner Allmacht als Gott vor, sondern als den Bundesgott Yahweh, als der, der eine Beziehung hat zu dem Volk Israel. So wie Gott sich uns heute offenbart hat in dem Sohn, so wie Gott sich offenbart hat als Vater in unserer Zeit, so hatte sich Gott damals dem Volk Israel offenbart als der Ewige, der in eine Bundesbeziehung tritt mit seinem Volk. Und das ist so schön, dass Gott hier in diesem Propheten eben besonders zu seinem Bundesvolk spricht, zu denen er eine Beziehung hat. Und es ist schön, wenn wir unseren Herrn so kennenlernen, wie er sich geoffenbart hat. Dass wir nicht dabei stehen bleiben, wie er es im Alten Testament offenbart hat, sondern so, wie er sich offenbart hat in dem Sohn. Und so finden wir dann hier im ersten Vers, oder im zweiten Vers den Satz, ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Das ist für uns vielleicht nicht so, ne, so im Neuen Testament, wir haben immer den lieben Gott, ja, Gottes Liebe und so weiter. Ja, aber Gott ist auch ein eifernder und rächender Gott. Und ich sage, Gott sei Dank ist er ein rächender und eifernder Gott, weil sonst würde letztendlich es bedeuten, dass Sünde nie die gerechte Strafe bekommen würde, dass Sünde ewig bestehen würde und dass es die Sünde letztendlich nicht weggeschafft werden könnte. Aber für uns heißt das natürlich nicht, dass wir uns rächen sollen. Das Neue Testament sagt ganz klar, rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich will vergelten. Warum? Weil Gott seine Sache, die Sache des Volkes zu seiner Sache macht. Gott sagt, ging doch gar nicht jetzt hier um Gott. Es ging doch in erster Linie mal um das Volk Israel, das bedrängt wurde. Das Volk wurde doch belagert von dem Assyrer. Und Gott sagt, ich will aber rächen. Gott macht die Sache des Volkes zu seiner Sache. Und so lesen wir das auch im Thessalonicher Brief. Wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, die Thessalonicher wurden richtig bedrängt, die hatten richtig Druck, aber dann kriegen sie die Ermutigung, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten. Gott würde das nicht sich ewig angucken, dass man das Volk Gottes bedrängt und bedrückt. Gott setzt sich ein für sein Volk. Und so heißt es auch hier in Vers 2, Gott macht nämlich die Sache seines Volkes zu seiner Sache und es heißt, der Herr übt Rache an seinen Widersachern, unterstreicht euch das, seinen Widersachern und seinen Feinden. Aber es waren doch die Feinde von Israel. Ja, aber die Feinde Israel sind auch die Feinde Gottes. Und so ist das in dem Volk Gottes heute auch so. Der Herr sieht deine Not, deine Umstände und kommt in deine Umstände ein, sieht deine Bedrängnis und macht deine Bedrängnis zu seinen Bedrängnissen. Und wenn du Feinde hast und Probleme hast, dann macht er diese Feinde, sind dann auch Gottes Feinde. In Jesaja heißt es einmal, im Blick auf den zukünftigen jüdischen Überrest, in all ihrer Bedrängnis war ich bedrängt. Das ist prophetisch von dem Messias wird das gesagt. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und so ist das auch in unserem Leben, dass der Herr unsere Bedrängnis sieht und in diese Bedrängnis eingegangen ist und dich versteht, wie du dich darin fühlst. In Vers 3 bis 6 heißt es, der Herr ist, das ist einer der schönen Verse, ja. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Ja, das finde ich, dass das Ninive gesagt wird oder dem Assyrer gesagt wird, das ist schon interessant, weil wer anders als Ninive hatte das erlebt, dass Gott langmütig ist, dass er langsam zum Zorn und groß an Kraft ist. Und das ist genau das, was ja auch Jona quasi vorwirft. Ich wusste, dass du langmütig bist. Ich wusste, dass du barmherzig bist. Ja? Also das kommt ja da in 4 Vers 2 in Jona auch noch einmal vor. Und Ninive hatte das erlebt. Sie hatten Buße getan auf die Botschaft von Jona. Aber Gott zeigt auch hier, Gott ist Licht und ist Liebe. Und das finden wir im Johannesbrief. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gott ist so heilig, so gerecht. Und da, wo Gott ist, ist Licht. Und wenn du dich bekehrt hast und ein Kind Gottes bist, dann bist du im Licht. Das heißt nicht, dass du, wenn du sündigst, auf einmal in der Dunkelheit bist. Nein, du tust die Werke der Finsternis, das ist wohl wahr, aber du sündigst mitten ins Licht. Das ist, macht die Sünde eben so schlimm in unserem Leben. Dass wir, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, wir sündigen im Licht. Das ist nicht etwas, wo Gott dann nicht hinguckt oder wo es dunkel ist. Nein, wir sündigen mitten im Licht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch, wenn wir gesündigt haben, diese Sünde bekennen, dass sie weggenommen wird, auch von unserer Seele weggenommen wird, dass sie uns nicht in der Gemeinschaft mit dem Herrn hindert. Wir müssen die richtige Blickwinkel für den heiligen Gott haben. Heute hören wir immer, ja, der liebe Gott und so weiter. Und Gott ist Liebe, natürlich. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Keiner hat Gott erkannt. Wer Gott nicht als Gott der Liebe bekennt, kennt Gott einfach nicht. Aber es ist ein verkürztes Bild, wenn wir die Seite der Heiligkeit Gottes außer Betracht lassen. Ungläubige, habe ich hier geschrieben, müssen für ihre Sünden bezahlen. Für Gläubige hat der Herr bezahlt. Er hält nicht schuldlos den Schuldigen. Keineswegs. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und so ist das auch in unserem Leben. Wenn wir sündigen und wir bekennen diese Sünde nicht, dann werden wir mit den Regierungswegen Gottes konfrontiert werden. Auch in unserem Leben. Gott wird das nicht dulden, dass Kinder Gottes in der Sünde verharren. Früher oder später werden wir mit den Regierungswegen Gottes konfrontiert werden. Er hält nicht schuldlos den Schuldigen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir das auswendig wissen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das müsste jeder von euch auswendig sagen können. Das im Selbstgericht unseren Weg zu gehen, das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Lebens. Wenn wir in 1. Korinther 11 lesen, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt, wir als Christen sollen eben nicht mit der Welt verurteilt werden. Deswegen kann es sein, dass wir in diesem Leben die Züchtigung Gottes erfahren, so wie die Korinther, wo ein Gutteil entschlafen, einige waren krank und ein Gutteil entschlafen. Sie wurden mit den Regierungswegen Gottes konfrontiert, wegen der Sünde, die da war. Das ist ein ernster Gedanke, den wir heute in unserer Zeit oftmals nicht mehr sehen. Er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Aber wir müssen das Kreuz hier reinbringen. Wir würden auch gerichtet werden, wenn der Herr nicht unsere Schuld getragen hätte. Deswegen sind wir ihm so dankbar und deswegen feiern wir jeden Sonntag und erinnern uns an seinen Tod, weil wir wissen, was er für uns getan hat. Das ist die Botschaft, die wir uns immer wieder vor Augen malen müssen, wenn wir sonntags den Herrn, den schuldlos Schuldigen vor unseren Blicken haben. Er war wirklich schuldlos, aber er wurde für schuldig gehalten, weil deine und meine Schuld auf ihm lag.
Also werden wir nicht mehr gerichtet, sondern nur gezüchtigt.
Genau.
Also stimmt der Satz, wir werden nicht gerichtet, wir sind schon gerichtet. Also am Kreuz halt, das ist ja so eine Redewendung. Ja. Aber da, wenn wir aber gerichtet werden, werden wir vom Himmel gezüchtigt.
Ja.
Also wir werden also nicht gerichtet, sondern
nur. Ja, das Gericht, das ist auch ein Stück Gericht, ja. Aber es kommt in der Form der Züchtigung auf uns zu. Ja? Ich glaube auch, dass das Neue Testament spricht nie von Strafe, dass wir die Strafe bekommen, wenn wir gesündigt haben. Obwohl Strafe sicherlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist es nicht, nur weil Gottes Wort das nicht sagt. Nur Gottes Wort sagt, im Neuen Testament spricht nicht von Strafe. Auch im Hebräer nicht, da steht zwar Strafe, aber das ist im Griechischen ein anderes Wort. Also das, was wir normal als Strafe finden wir im Neuen Testament als Züchtigung. Wir werden vom Herrn gezüchtigt.
Also es ist keine Strafe quasi als Vergeltung von Sünde, sondern nur als Erziehungsweg.
Genau, als Erziehungsweg. Ja, das ist der Fokus. Ich möchte die Strafe nicht ganz außen vor lassen, aber es ist in dem Wesentlichen die Erziehungswege Gottes. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Ja? Also Gott hat die Strafe für unsere Sünden auf ihn gelegt. Ja? Aber wir werden durchaus noch gezüchtigt. Ja, ich möchte das nicht komplett von Strafe trennen. Ich kenne auch da Diskussionen. Nur, ich möchte einfach nur sagen, das ist sehr interessant, dass das Neue Testament nie von Strafe spricht. Ja, und immer den Fokus auf diese Züchtigung hat, auch eben in diesem Vers. Gut, hier wird dann eben noch einmal vorgestellt, gerade das, was wir gerade auch besungen haben, den Herrn der Herrlichkeit, der die Majestät ist, der die Kraft hat, der die Macht hat, er schilt das Meer und legt es trocken. Das Volk war ja in Bedrängnis. Wir erinnern uns, die wurden belagert von dem Assyrer. Und jetzt sagt Gott, er schilt das Meer und legt es trocken. Ihr habt einen großen Gott, ihr habt einen Gott der Kraft, der Macht, der Majestät. Vertraut diesem Gott. Vertraut mir, sagt Gott, durch den Nahum. Und so wird er hier als dieser Hohe und Erhabene dann auch bis Vers 6 vorgestellt. Und dann finden wir in Vers 7 auch einen sehr schönen Satz. Der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und da meine ich, hier finden wir doch die Trostbotschaft. Dass Gott sich erstmal in seiner Majestät vorstellt, dass er sich vorstellt als der Jahwe, der Ewige, der eine Bundesbeziehung mit seinem Volk hat. Und das war die Situation jetzt, die da war, dass sie das gerade brauchten. Sie brauchten die Botschaft, Gott ist stark, Gott hat die Macht, Gott sitzt im Regiment und Gott hat eine Zuflucht für uns. Ja, also so finde ich diesen Vers wirklich sehr schön und einer der wenigen schönen Verse in diesem ganzen Propheten, aber die uns zeigen, was eigentlich die Zielrichtung war nicht so sehr nur, dass Gott jetzt Freude hat, das Gericht zu beschreiben, sondern dass er sagt, ihr lieben Israeliten, die ihr jetzt unter Druck seid, das ist zwar Ninive, die ganz stark sind, die stolz sind, die voller Pracht sind, aber das wird alles vergehen. Ja? Aber Israel wird bleiben. Das finden wir auch in Kapitel 2. Könnt ihr mal gerade die Augen drauf halten. Das ist auch das steht ja hier auch. Habe ich ja hier gemacht. 2 Vers 3. Denn der Herr stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels wieder her. Also er würde, das ist die Botschaft für Israel. Ninive würde untergehen, aber die Herrlichkeit Israels wird wieder hervortreten. Und ein schöner Vers ist auch noch, siehe auf den Bergen die Füßen dessen, der gute Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, feiere Juda deine Feste und so weiter. Da finden wir noch einen sehr schönen Vers, wo wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Dann haben wir die Verse 8 bis 14, wo wir dann eben diese Ankündigung des Gerichtes auch detailliert beschrieben finden. Und ein Vers heißt, denn wären sie auch von ihrem edlen Wein berauscht. Das habe ich mir jetzt hier mal rausgepickt, weil die Nationen sehr stark, und das werden wir gleich an ein paar Zitaten sehen, sehr stark durch den Alkoholgenuss gekennzeichnet waren und eine große Rolle spielte. Und das ging auch gar nicht anders. Wenn man so die Leute abschlachtet, wenn man so mit den Menschen umgeht, dann kann man das nur in einem Rauschzustand überhaupt ertragen. Das geht gar nicht anders. Also der Alkohol hat bei den Nationen immer eine große Rolle gespielt. Und das ist heute nichts anderes. Das heißt im Petrusbrief, denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandelt in den Ausschweifungen, in Begierden, in Trunkenheit, in Schwelgereien, in Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung. Und sie lästern euch, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Also hier ist eine ganz klare, da kannst du dich auch mal fragen, auf welchen Feierlichkeiten hast du da die Gewohnheit, auf Partys zu gehen? Ja, mit wem triffst du dich da? Was macht ihr da? Hast du den richtigen Bezug zum Alkohol? Gottes Wort sagt nicht, dass Alkohol komplett verboten ist, überhaupt nicht. Aber welchen Stellenwert hat der Alkohol in meinem Leben oder auch in der Jugend, wo ihr seid, trinkt man da nicht doch hin und wieder mal einen über den Durst? Ja, ich habe das leider in vielen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in euren Kreisen, aber ich habe das gerade in so frommen Kreisen, in denen wir uns aufhalten, da gibt es eine ungeheuerliche Ignoranz dem Alkohol gegenüber. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, das gehört zu den Nationen und nicht zu einem Christen. Das ist mal ganz wichtig, dass wir uns das mal... Ich habe da Dinge gehört, ja, und manche, da komme ich ins Wohnzimmer, da stehen die härtesten alkoholischen Getränke mitten im Wohnzimmer, für jeden sichtbar. Da sind Kinder im Haus, da fragt man sich, und das sind teilweise die wollen dem Herrn dienen, gehen auf die Straße, Traktate verteilen und so weiter, ja. Frage ich mich immer, das ist doch ein blinder Fleck, den man da hat, ja. Und da wollte einer auf so einem Einsatz, kam dann sonntags nicht zu dem Einsatz, ja, und alle beteten für ihn und hinterher stellte sich raus, der war abends noch auf einer Party, wo er morgens nicht mal ganz bei Sinnen war, ja. Ja, Leute, also, das, und das in unseren Kreisen, also ich erzähle nichts von irgendwo, ja, die böse Welt, ja, das gibt's in unseren Kreisen. Und wir müssen mal eine klare Sicht auch in Sprüche, das könnt ihr euch hier mal durchlesen, die Verse, die ich hier habe. Wer Freude hat, ja, an Freudenfest, wer Freude, freudenfeste Partys liebt, wird ein Mann des Mangels werden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Wir werden Mangel haben. Vielleicht nicht Mangel an Geld, aber Mangel an geistlichen Besitz. Alkohol wird unsere Sinne benebeln. Sei nicht unter Weinsäufern und nicht unter denen, die Fleisch verprassen. Denn ein Säufer und ein Schlemmer verarmen. Ja, die verarmen. Heute angewendet, man verarmt, wenn man sich diesen Dingen hingibt. Also lasst mich diese ernste Ermahnung mal an euch tragen und vielleicht tragt ihr sie auch weiter, wenn es für euch keine Probleme gibt. Ich habe auch jetzt neulich noch einen Artikel auf SoundWords geschrieben über dieses Thema Alkohol, weil ich mehrfach mit diesem Problem konfrontiert worden ist. Deswegen möchte ich das einfach mal an euer Herz legen. Das geht nicht darum, dass man mal auf einem Geburtstag mal ein Glas Wein trinkt. Davon rede ich überhaupt nicht. Gott hat das zur Freude des Menschen auch geschenkt. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Kannst du nochmal sagen, wo du den Artikel geschrieben hast?
Auf SoundWords, www.soundwords.de. Das ist eine Internetseite, ein Weckruf zum Thema Alkohol. Okay, das war mir jetzt ein Herzensanliegen. Dann die Verse 8 bis 10. Ich meine, Leute, die auf solche Events hier kommen, die haben hoffentlich mit diesem Thema nicht so viele Probleme, aber ihr kennt die Probleme vielleicht aus der Umgebung. Und mit einer überschwemmenden Flut wird er Ninives Städte völlig zerstören und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Was ersinnt ihr gegen den Herrn? Er wird völlig zerstören. Die Drangsal wird sich nicht zweimal erheben, denn wären sie auch wie Dornen verflochten und von ihrem edlen Wein berauscht, sie sollen völlig verzehrt werden wie dürre Stoppel. Und jetzt kommt ein Zitat von Geschichtsschreibern aus dem 4. und 5. Jahrhundert vor Christus. Die weltliche Geschichte gibt in den Aufzeichnungen von Geschichtsschreibern das Zeugnis, dass während eines rauschenden Festes die Fluttore der Stadt Ninive, durch einen plötzlichen Anstieg des Wassers weggefegt und so die Palastfundamente aufgelöst wurden. Das Heer der Babylonier, die die Stadt seit einiger Zeit belagert hatten, trat durch die Bresche ein und verbrannte die Stadt mit Feuer, während die betrunkenen Bewohner vergeblich nach einer Fluchtmöglichkeit suchten. Das ist also ein weltlicher Geschichtsschreiber, ja, die das schreiben. Und da sehen wir, welch arges Problem auch damals die Welt gekennzeichnet ist, auch durch diesen übermäßigen Alkoholgenuss. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Kapitel. Da haben wir schon gesagt, da gibt's fängt es an mit diesem sehr schönen Vers: Siehe auf den Bergen die Füße dessen, der gute Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, feiere Juda deine Feste, bezahle deine Gelübde. Auch da finden wir wieder diese Trostbotschaft, ja, dieser Ausblick, dass auf den Bergen die Füße dessen sind, der gute Botschaft bringt. Wer war das denn? Wer hat denn, welche Füße waren denn auf diesen Bergen? Die Füße des Herrn Jesus. Er kam und hat gute Botschaft gebracht. Er war einer von denen, die Frieden verkündigt haben. Er ist der, der auch auf den Bergen Samarias war, der durch das Land gezogen ist und müde von seiner Reise bei der Frau am Jakobsbrunnen Halt gemacht hat und ihr das lebendige Wasser gegeben hat. Er war ermüdet von der Reise. Er ist wirklich zu Fuß gegangen. Wir fahren ja überall mit dem Auto hin, ja, aber der Jesus ist wirklich noch zu Fuß über die Berge gegangen und hat gute Botschaft gebracht. Das ist also ein Ausblick Israel bekommt hier diesen Ausblick auf dieses verheißene Land, auf das tausendjährige Friedensreich, oder damals wusste man noch nichts von tausend Jahren, aber von dem Friedensreich, von dem Reich, was von Gerechtigkeit und Frieden gekennzeichnet wird. Das ist der Ausblick als Trost, den das Volk damals bekam. Und dann kommen die Verse, und das ist sehr interessant, jetzt kommen die Verse 2 bis 11, eigentlich müssten wir da ein bisschen was von lesen. Vers 2, der Zerschmetterer zieht gegen dich herauf, bewahre die Festung, bewache den Weg, stärke deine Lenden, befestige sehr deine Kraft, denn der Herr stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels wieder her. Denn Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Reben zerstört. Die Schilde seiner Helden sind getötet, die tapferen Männer sind in Karmesin gekleidet, die Wagen glänzen von Stahl am Tag seines Rüstens und die Lanzen werden geschwungen. Die Wagen rasen auf den Straßen, sie rennen auf den Plätzen, ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze fahren sie daher. Also so geht das jetzt weiter. Das ist natürlich eine poetische Sprache. Es ist, dass überhaupt die Propheten sind in poetischer Sprache geschrieben worden. Und der Bruder Ironside, der hat geschrieben, die Beschreibung der Belagerung, der Zerstörung der schuldigen Stadt ist ein Meisterwerk dramatischer Dichtkunst. Und das kann man nur bestätigen, wenn man diese Verse liest, dann ist das hat eine Dramatik drin, aber es ist eben auch aus dieser Poesie raus entstanden, um einfach dem ganzen Nachdruck zu geben, was da mit Ninive passieren würde. Sie taten also nicht Buße, wie damals bei Jona. Sie taten alles, aber eben in dem Fall keine Buße. Und dann die Verse 12 bis 14, da ist es, wo ist nun die Wohnung der Löwen? Ja, das habe ich auch als Frage euch natürlich aufgeschrieben und die Fragen waren ja dazu da, dass ihr euch einfach mal so ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und hier haben wir ja auch im Vers 12 dann, wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Weide der jungen Löwen, wo der Löwe umherging, die Löwin und das Junge des Löwen und niemand sie aufschreckte. Der Löwe raubte für den Bedarf seiner Jungen und er würgte für seine Löwinnen und er füllte seine Höhlen mit Raub und seine Wohnungen mit Geraubten. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde ihre Wagen in Rauch aufgehen lassen und seine jungen Löwen wird das Schwert verzehren und ich werde deinen Raub von der Erde ausrotten und die Stimme deiner Boten wird nicht mehr gehört werden. Also der Löwe ist hier ein Bild des Königs von Assyrien und die Löwinnen und die Jungen sind ein Bild von denen, die in seinem Haus waren, die, wir hatten das ja soeben in dem Zitat auch gelesen, dass der König eben auch seine Angestellten hat, seine Konkubinen hatten und so weiter, der ganze Hausstand oder der ganze Palastbereich, der da zugehörte, der ist hier gemeint. Und das ist übrigens auch interessant, zu den Versen 6 und 7, er erinnert sich an seine Edlen, sie straucheln auf ihren Wegen, sie eilen zu ihrer Mauer und das Schutzdach wird aufgerichtet, die Tore an den Strömen sind geöffnet und der Palast verzagt. Also hier wird das prophetisch angekündigt, dass eben diese Flut kam und was die Tore öffnete und dann kam letztendlich der Babylonier. Und dann schreibt auch ein Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, es gab eine alte Prophezeiung, dass Ninive nicht eingenommen werden sollte, bis der Fluss zum Feind der Stadt geworden wäre und als im dritten Jahr der Belagerung der Fluss wegen des andauernden Regens über die Ufer trat, überflutete er jeden Teil der Stadt und die Mauer brach auf 4000 Metern ein. Da dachte der König, dass das Orakel erfüllt und der Fluss ein Feind der Stadt geworden war. Deshalb baute er einen großen Grabhügel im Palast, sammelte all seinen Reichtum, seine Konkubinen, Eunuchen und verbrannte sich selbst und den Palast mit ihnen. Und der Feind trat an dem Durchbruch ein, den das Wasser gemacht hatte und nahm die Stadt ein. Ja, das, ich finde sowas mal gut zu lesen. Wie gesagt, das ist von einem Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zumindest mal sehr interessant. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Kapitel. von Nahum. Und wir haben gesagt, wir hatten im Kapitel 1 die Ankündigung des Gerichts, Kapitel 2 die Beschreibung des Gerichtes. Und jetzt finden wir in Kapitel 3 die Ursache für das Gericht. Denn Gott übt ja nicht einfach Gericht aus, weil er Spaß hat an dem Tod des Sünders. Nein, es ist genau umgekehrt. Sondern er hat eine Ursache dafür. Es gibt eine Ursache dafür, warum dieses Gericht über Ninive kommen sollte. Und das finden wir jetzt in Kapitel 3. Und da heißt es: Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Auch das ist alles poetische Sprache. Das Rauben hört nicht auf, Peitschengeknall und Getöse des Rädergerassels und jagende Pferde und aufspringende Wagen, heranspringende Reiter und flammendes Schwert und blitzender Speer und Mengen an Erschlagenen und Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man fällt über ihre Leichen wegen, könnt ihr euch unterschreiben, das ist die Ursache, wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünste, die Nationen mit ihren Hurereien und Familien mit ihrer Magie verkaufte. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde deine Säume aufdecken über deinem Angesicht und so weiter. Also da sehen wir sehr stark, was die Ursache dafür war, dass das Gericht kommen musste. Und das habe ich jetzt hier mal unterstrichen. Es sind verschiedene Sachen. Es ist einmal die Blutstadt, oder dass Ninive eine Blutstadt war, dass es von Lüge gekennzeichnet war, durch Gewalttat, durch Rauben und durch Zauberkundige und durch Magie und durch Hurerei. Das war die Ursache. Es war also nicht nur die Gewalttat, die da war, die war es auch, aber es waren auch noch andere Dinge, durch die Ninive sehr stark gekennzeichnet waren. Es war eine Blutstadt, das bedeutet, man geht über Leichen. Eine Blutstadt ist aufgebaut auf dem Blut anderer. Also dass der Reichtum dieser Stadt kam dadurch, dass sie Völker quasi hinmordeten und Städte einnahmen und für sich und für ihren Luxus vereinnahmten. Sie gingen damit über Leichen. Sie lebten auf Kosten von anderen und bauten auf Kosten von anderen was auf. Und das können wir durchaus auch wieder anwenden auf uns. Ja, wenn wir in unserem Leben auch, wie wir das so schön sagen, über Leichen gehen für bestimmte Dinge, ja, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn wir etwas aufbauen auf Kosten anderer, und das kann manchmal auch sein, dass wir auf Kosten der eigenen Kinder etwas aufbauen, dass wir auf Kosten der Gemeinde irgendwas machen oder egal, wir bauen etwas an einer Sache, meinetwegen sogar, das sieht ganz fromm aus, aber du vernachlässigst deine Ehe und deine Kinder. Dann bauen wir auf Kosten anderer etwas auf. Auch das können wir wenigstens in der Anwendung auf uns anwenden. Oder die Lüge, wo man einfach besser darstellt. Lüge ist immer etwas, warum lüge ich? Warum lüge ich? Warum lügt man? Um einen Vorteil zu haben, einen eigenen Vorteil von dieser Sache, um vielleicht einmal besser dazustehen. Man will nicht genau das zugeben, was einem eigentlich passiert ist. Man lügt dann einfach. Man möchte einfach besser dastehen. Man sucht den eigenen Vorteil. Und der Herr Jesus, der hat alles, was aus seinem Mund kam, war rein und vollkommen. Er musste kein Wort zurücknehmen. Jedes Wort, was er gesprochen hat, war genau am rechten Platz. Er musste kein Wort zurücknehmen und jedes Wort, was er gesprochen hat, das hat gesessen. Manchmal war es nur ein Wort und er konnte durch ein Wort auch heilen. Ein Wort. Aber wir sind oft so, dass wir meinen, durch die Lüge etwas erreichen zu können. Wir werden nie etwas dadurch erreichen. Gewalttat, ja, für den eigenen Vorteil tue ich anderen irgendwie weh. Ja. Gut, ihr, keiner tut dem anderen weh, ihr schlagt euch nicht gegenseitig die Fresse ein, aber was machen wir mit unseren Worten? Ja? Wir töten vielleicht keine buchstäblich, aber mit unseren Worten, wenn man sagt, du Idiot, zu einem, dann hat man ihn umgebracht, so steht es in der Bergpredigt. Also auch da müssen wir mal in der Anwendung wenigstens fragen, was bedeutet das denn für uns? Wo versuchen wir mit gewaltigen Worten dem anderen weh zu tun? Auch das passiert auch in christlichen Kreisen. Rauben. Ja? Rauben bedeutet nicht zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns in seiner Vorsehung zugedacht hat? Haben wir das nicht alle mal, dass wir uns etwas wünschen, was Gott uns eben nicht zugedacht hat? Ja, und dann nehmen wir uns vielleicht mal etwas, was Gott uns gar nicht geben wollte. Auch das spricht zu uns. Und wenn diese Dinge bei uns gekennzeichnet werden, dann wird auch unser Leben davon gekennzeichnet sein, was von dem Ninive gekennzeichnet war. Es wird Züchtigung genannt, ja, aber wir werden mit den Regierungswegen Gottes konfrontiert. Die Hurerei, brauche ich wohl nichts zu sagen in unserer Zeit, ja, ist für uns ja alles kein Problem. In Zeiten des Internets haben wir das alles im Griff, ja. Auch das ist ein Problem in unserer Zeit, natürlich, ja. Welche Wege überlegen wir uns, dass wir diese Probleme, ich spreche mal besonders zu den Männlichen unter uns, dass dieses Problem kein Problem des Alltags für uns wird? Was tun wir dagegen? Das ist sexuelle Unmoral. Vielleicht muss man es heute auch nochmal sagen, Hurerei ist alles das, was, wie sagt man das immer? Es ist jegliche sexuelle Vereinigung vor der Ehe. Alles, was an sexuelle Unreinheit vor der Ehe ist, das ist Hurerei. Hurerei ist nicht das, dass ich zu einer Prostituierten gehe. So wird Hurerei heutzutage oftmals verstanden. Aber das ist nicht das, wie Hurerei von der Grundbedeutung des Wortes verstanden werden sollte, sondern es ist jeglicher vorehelicher Sex außerhalb der Ehe. So kann man Hurerei definieren. Zauberei und Magie, auch das ist natürlich, zaubert irgendwie oder macht irgendwas, aber was bedeutet das? Zauberei und Magie bedeutet, ich öffne mich für irgendwelche spirituellen Dinge, für irgendwelche übersinnlichen Dinge, für die Kolosser mussten ermahnt werden, nicht Engelerscheinungen so hoch einzustellen. Die wurden ermahnt, Christus genügt, ihr braucht keine Engelerscheinungen, ihr braucht das, was im Alten Testament, da wurden die Engel, das war das Gewaltigste, was sie denken konnten. Aber jetzt ist das Alte Testament vorbei, jetzt haben wir den Herrn, der Herr reicht für alles, der Herr genügt. Er ist völlig ausreichend. Und nicht, der Herr ist super, aber die Engel sind auch noch da. Ja, das ist ja auch noch was Besonderes, das ist eine spirituelle Erfahrung, die wir da machen können. Und so kann man heute auch spirituelle Erfahrungen in verschiedensten Arten und Weisen machen. Ja, Gott ist langsam zum Zorn, aber er ist eben, diese Langmut kennt eben auch Grenzen. Und das ist das Wesen von Langmut. Wenn Langmut nicht irgendwann ein Ende haben wird, wäre es Gleichgültigkeit. Gott ist aber nicht gleichgültig, sondern er ist langmütig. Dass damals, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, so heißt es im Petrusbrief, als die Langmut Gottes harrte, aber sie harrte wie lang? Bis die Sintflut kam. Ja, es gab ein Ende. Und heute haben wir auch einen langmütigen Gott und sie wird einmal enden. Diese Langmut Gottes. In den Versen 7 bis 10 haben wir dann, und es wird geschehen, jeder, der dich sieht, wird vor dir fliehen und sprechen, Ninive ist verwüstet. Und das ist so schön. Hier heißt es jetzt, wer wird dir ihr Beileid bezeugen? Woher soll ich Tröster suchen? Auch du wirst seine Zuflucht suchen vor dem Feind. Verse 10 und 11. Das nicht schön? Die Ninifiten, wo sind eure Tröster? Wo sind eure Tröster, bitte? Ihr seid jetzt in großer Drange, wo sind eure Tröster? Wo ist der, der Mitgefühl hat, der Beileid dir spenden kann? Wo sind die, wo hast du deine Zufluchtsstätte? Wenn es um die Ungläubigen geht, dann ist da ein Fragezeichen, wo ist dein Tröster, wo ist dein Mitgefühl, wo ist deine Zufluchtsstätte? Aber wenn es um die Gläubigen geht, dann haben wir in Kapitel 1, Vers 7 gesehen, Gott ist unsere Zuflucht. Wir wissen, dass der Herr Jesus Mitleid zu haben vermag in unseren Schwachheiten. Wir wissen, dass der Herr, der Gott allen Trostes ist, dass Gott der Gott allen Trostes ist, 2. Korinther 1, Vers 3. Und zu ihm dürfen wir Zuflucht geben. Wir haben Zuflucht, wir haben jemanden, der Mitleid zu haben vermag. Und wir haben einen Tröster, den Gott allen Trostes. Da wird der Unterschied von einem Ungläubigen und einem Gläubigen sehr stark deutlich. Wenn es um die Not geht, wenn es um die Drangsal geht, dann dürfen wir eine Zuflucht haben. Wir dürfen einen Trost kennen und wir dürfen Mitgefühl erfahren. Und all das hat Ninive hier vergeblich gesucht. Ja, dann gibt es nur noch die Verse 11 bis 19. Auch du sollst trunken werden, sollst verborgen sein. Also du sollst quasi erstmal vom Erdboden verschwunden sein, Ninive. Du sollst nicht mehr zum Vorschein kommen. Und da haben wir dann auch die Prophezeiung aus Zephania, die sehr deutlich macht, dass dort das Ninive zur Wüste gemacht wird. Und dann endet der Prophet mit den Worten: Keine Linderung für deine Wunde, dein Schlag ist tödlich. Alle, die die Nachricht von dir hören, klatschen über dich in die Hände, denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen? Wie schlimm ist das, wenn einer stirbt und die Leute klatschen innerlich in die Hände? Endlich ist der weg. Ja? So ist das mit Ninive. Ja? Endlich ist der weg. Endlich ist, da ist keiner, der... Das sind alle, die nur noch stehen und Standing Ovations geben, dass das endlich hinter uns liegt. Ja? Furchtbar, dieses Ende von Nahum. Aber, und das müssen wir lernen, wir müssen die Geschichte vom Ende her sehen. Vom Ende her die Geschichte uns anschauen. Das ist immer das Gleiche. Die Israeliten standen unter Druck und mussten auf das Ende von Ninive sehen. Nicht, dass sie jetzt unterdrückt wurden und dieses starke und große Ninive. Nein, sie mussten sehen, dass Gott einmal dieses Volk richten würde. Sie sollten die Geschichte vom Ende her sehen. So wie auch Asaf lernen musste, warum geht es den Ungerechten so gut und dem Gerechten so schlecht? Er musste in die Heiligtümer Gottes gehen und deren Ende kennenlernen. Das Ende der Gottlosen. Also die Geschichte vom Ende sehen. Der Jesus hat für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, weil er das Ende gesehen hat. Und jetzt noch zwei Folien, die ich einfach nur noch mal anschieben möchte. Dann ist ja auch bis Viertel vor geht das, ne?
Ja.
Ninive wurde vollständig ausradiert. Also manche haben wirklich auch gedacht, Ninive hat es gar nicht gegeben. Es hat Leute gegeben in der Geschichte, die haben gesagt, Ninive hat es nie gegeben. Ja, das ist nur eine Geschichte aus der Bibel. Weil Ninive wirklich völlig vollständig ausradiert wurde und versank circa 2000 Jahre in Vergessenheit. Und Alexander der Große, 331 vor Christus, suchte nach dieser Stadt und fand sie nicht. Der Wüstensand hatte sie völlig bedeckt, so wie wir es in Zephania gerade gefunden haben. Erst 1842 in unserer Zeit entdeckten die Archäologen Layard und Botta Ninive. Seitdem wird die Stadt ausgegraben und erforscht. Und es stellt sich heraus, es ist genau so, wie die Bibel es berichtet hat. Das ist gewaltig. Das war diese schöne, große Stadt, so wie Jona das mehrfach nennt, diese große Stadt Ninive. Und heute gräbt man hier gewaltige Denkmäler und Also geistliche Anwendung, das Werk in den Herzen der Eltern hatte sich in den Kindern offenbar nicht wiederholt. Das passiert auch heute in unserer Zeit. Gott macht unsere Not zu seiner Not, unsere Feinde sind seine Feinde und unsere Bedrängnis ist seine Bedrängnis. Kapitel 1. Gott ist heilig und gerecht. In Krisenzeiten wird der Unterschied zwischen einem Ungläubigen und einem Gläubigen sichtbar. Es werden die Ursachen für das regierungsmäßige Handeln Gottes gezeigt und sprechen eben auch in der Anwendung zu uns. Auch die Mächtigsten sind machtlos gegenüber unserem Gott. Das ist die Botschaft des Propheten Nahum. Und ich habe, glaube ich, am meisten kämpfen müssen für diesen Propheten, um den zu verstehen, um mir das zu erarbeiten, um da irgendwie auch geistlichen Nutzen für mich selber auch zu gewinnen, weil es gar nicht so einfach ist. Es gibt auch nicht viele Schriften. Wir haben ja extra noch etwas übersetzt aus dem Englischen, um einen Zugang zu diesem Propheten zu bekommen. Aber ich finde, so nach dem drüber nachdenken, es enthält so schöne Botschaften auch für uns und so viel Trost auch für uns, dass ich diesen Propheten richtig lieb gewonnen habe. Und obwohl da so viel Gericht die Rede ist, ist aber doch der Trost strahlt doch am Ende über dem Ganzen.